herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Heute wollen wir uns dem Thema annehmen, warum man vor IQ-Tuning keine Angst haben sollte. Aber zunächst möchte ich natürlich vor allem meinen Co-Host begrüßen. Hallo Manuel.
Hallo Stefan, schön wieder da zu sein.
Ja, schön mit dir über diese Themen sprechen zu können. Wir haben ja jetzt schon öfter in Folgen über IQ-Tuning gesprochen. Wir hatten den Max auch da, um da ein bisschen tiefer einzusteigen. Wir haben natürlich auch mitbekommen von unseren Zuhörern, dass natürlich da auch ein bisschen die Ungewissheit da ist. Wie weit soll man denn eigentlich solche Themen wirklich treiben? Ich meine, klar, man kann jedes Thema irgendwo zur Kunst erheben. Das genaue Gegenteil ist natürlich, dass man Themen gar nicht betrachtet. Und ja, ich glaube, da haben halt wir auch Erfahrungen oder Erlebnisse, wo man dann schon sagen, naja, irgendwo dazwischen sollte sich das ganze Thema schon abspielen. Ne?
Genau. Also es ist immer auch ein Thema, wie ist denn die Vorerfahrung von dem Kunden? Also was ist der neu im Markt der Kameratechnik oder schon alter Hase? Und wie du schon sagst, wir haben ja aus den unterschiedlichen Märkten dann auch unterschiedliche Kunden. Zum einen natürlich die professionelle Videoverarbeitung, wo es quasi um Kinotechnik geht und sowas. Da ist es natürlich so, das Bild muss einfach subjektiv sehr, sehr gut ausschauen. Und da schaut dann ein Tuning aus, dass mehrere Experten sich einfach in einem Saal treffen, Kino treffen, sich dann Testaufnahmen anschauen und dann sagen, ah, hier und da sehe ich Artefakte und sowas. Und dann geht es quasi die Schleife zurück. Das andere Beispiel ist dann natürlich die Automobilbranche. Da ist es so, da gibt es dann natürlich Firmen, die ein System bauen, das irgendwie als Empfänger einen Menschen hat. Dann muss auch wieder das Bild subjektiv ausschauen. Und auf der anderen Seite des Spektrums haben wir natürlich die Machine Vision Kunden, wo natürlich irgendwie ein KI-Algorithmus dranhängt. Und je nachdem, was mein Use Case ist, was meine Vorerfahrung ist, schaut es anders aus. Und da können wir natürlich ein bisschen wollen wir heute auch natürlich nutzen, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, natürlich ohne Namen zu nennen und da einfach mal zu sagen, was für ein Spektrum gibt's. Du hast es ja schon gesagt, so einmal gar nicht machen, ne, was sind dann daraus die Konsequenzen, was ist aber auch die Konsequenz, wenn ich es übertreibe und dann zur Wissenschaft erhebe.
Genau. Ich meine, wir haben natürlich auch Kunden, wo wir Pfade haben, wo Computer Vision und Human Vision gerade im Automobilbereich gleichzeitig wichtig ist. Ne? Ja. Das macht es natürlich noch ein bisschen spannender und anspruchsvoller. Auf der anderen Seite, ist ja auch das Thema, KPIs sind nicht alles. Ne? Also wir haben tatsächlich auch Kunden, die natürlich zu Recht unter IQ, unter Bildqualitätstuning quasi ein Tuning oder Verbesserung von subjektiven Eindrücken und subjektiver Wahrnehmung, ja, das quasi das Maß der Dinge ist, ne? Und eben andere Kunden, wo schon gewisse KPIs einfach erfüllt werden müssen. Aber ich denke, wie du auch ja ein bisschen angeteasert hast, man muss es schon im Griff haben, ne? Weil wir hatten ja Folgen, was man tun muss, um auf dem Sensor ein Bild rauszubekommen, was man mit einer ISP machen muss, dass man irgendwann mal ein schönes Bild bekommt. Man muss aber schon aufpassen, also auch wenn ein vermeintliches Bild im Labor dann relativ schnell mit den richtigen Sensor-Settings, ISP-Settings, Konfiguration halbwegs gut ausschaut, dass man vielleicht auch nicht elementare Sachen vernachlässigt hat, ne? Weil im Labor, sei es wirklich im normalen Entwicklerlabor oder IQ-Labor, habe ich natürlich meine festen Szenarien, kann mich da teilweise vielleicht auch sogar ein bisschen verlieren in Tuning und Optimierungen da drin und dann komme ich in die harte Realität, wo ich Lichtbedingungen nicht kontrollieren kann, wo ich andere Sachen sehr flexibel irgendwo handeln muss, ne, irgendwo irgendwie. Und ja, also da muss man halt irgendwo die Balance finden, ne, weil ich sag mal, auch ein Nicht-HDR-Bild kann gut ausschauen. Ne? Also HDR ist ja High Dynamic Range. Das Ganze misst man quasi in dB. Typischerweise in der Automotive-Branche sind es 120 dB und mehr. Ne? Wenn wir das jetzt umrechnen würden bei anderen Bereichen in Blendenstufen, ne, wären es dann irgendwo 20 Blendenstufen. Ne? Das ist schon sehr viel, das braucht man nicht immer, aber ich sag mal, auch ein Bild, auch eine Bildaufnahme mit 60 dB, mit quasi 10 Blendenstufen kann, wenn die Lichtverhältnisse gut sind, auch schon ein gutes Bild darstellen, aber halt nur in bestimmten Setup, ne? Und ich glaube, da muss man halt irgendwo ja nicht abdriften in Overengineering, ne, was natürlich Techniker, glaube ich, auch immer relativ schnell machen, aber halt irgendwo auch das im Griff haben, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich weiß, nee, mein System braucht ja 100 dB oder was auch immer, dann muss ich das schon auch irgendwo mal rausmessen, ich muss das tunen, ich muss das bewerten. Ne?
Genau, also wenn wir da jetzt mal einfach ganz konkret werden, weil das war jetzt natürlich der Weg, wie du es gesagt hast und was man alles machen muss. Ich würde das Ganze jetzt einfach mal drei teilen. Das erste ist, ich schließe einen Sensor an und Bild kommt raus. Das zweite ist, ich habe ein Labortuning und das dritte ist, ich habe ein Realbild-Szenario-Tuning. Ne? Und dann gibt es natürlich, genau wie du sagst, verschiedene Kunden, die sagen, Sensor anschließen, Bild kommt raus, ich bin glücklich. Was sind denn da die Artefakte, mit was man konfrontiert ist an der Stelle? Kannst du da was dazu sagen? Was ist, wenn ich jetzt einfach einen Sensor anschließe und sage, Bild kommt raus, mir reicht das, was sehe ich denn dann?
Ja, dann habe ich halt oftmals so die Grundkonfiguration meines Systems. Ne? Ich habe vielleicht schon einen laufenden Weißabgleich, der mein Bild bei einer gewissen Beleuchtung, ja zum Beispiel das Einfachste ist immer der Grey-World-Ansatz, ne? Die Farben relativ gut hinzieht. Sobald ich aber quasi einen Color-Chart davor halten würde und mir das anschauen würde, würde ich sehen, naja, ein Gelb ist schon gelb und ein Rot rot, so einigermaßen. Ne? Aber wenn ich es dann direkt vergleiche, dann sehe ich schon mit dem Auge. Da brauche ich quasi gar keine KPI-Messungen haben. Ne? Da sehe ich einfach visuell, nee, irgendwas muss ich da tun. Ne? Das sind dann immer so die Basic Steps, die man da machen muss und genau.
Genau, also das heißt ja dann auch, wenn ich quasi mit diesem Setup raus auf die Straße gehe, dann schaut mein Bild halt einfach komisch aus. Ne? Das Glas ist nicht mehr so grün, wie es eigentlich sein könnte. Das Rot ist nicht so rot, wie es sein könnte. Wie du sagst, eine gewisse Farbverschiebung gibt es.
Man kann dann natürlich auch immer sagen, Mensch, ja, mit dieser Farbverschiebung ja, ist ja okay. Wenn ich dann aber ein Kamerasystem habe, ne, und dann fährt, keine Ahnung, ein oranges Auto vorbei, und ich sehe es aber in meinem Kamerasystem eher rot, dann habe ich vielleicht schon im Kopf, also der Fahrer, quasi Probleme, das zu assoziieren, dass das das gleiche Fahrzeug ist, weil die Farben so unterschiedlich sind. Ne? Ja. Aber ich sage mal, das ist wirklich so der erste und ja Basic Step in dem Ganzen, ne? Dass ich irgendwo meine Farbechtheit im Griff haben muss. Ne? Genau. Und dann gibt es halt weitere Themen.
Genau, wenn ich jetzt den nächsten Step gehen würde, ich sage, Mensch, jetzt kommt ein Kamerabild raus, ich sehe das, wie du gesagt hast, das orangene Auto jetzt auf einmal rot, ist noch nicht so richtig, dann gehe ich ja ins Lab, quasi in meine Messkammer und du hast ja gerade gesagt, ich halte mal einen Color Chart davor, da messe ich dann eine CCM ein, dann kann ich meine Dynamik vielleicht auch einmessen und solche Sachen und tune quasi im Lab mein System. Wie würde es dann ausschauen? Also was sehe ich dann da an der Stelle?
Naja, wenn ich dann quasi im Lab für eine Farbechtheit gesorgt habe, ne, dann habe ich schon mal das im Griff. Ne, dann kann ich natürlich auf die Straße gehen, wie du sagst, habe ein viel besseres Bild. Wenn ich dann mit unkontrollierbaren Szenarien zu tun habe, entweder ich habe ein klassisches Fahrzeug, was sich auf der Autobahn bewegt oder ein Baustellenfahrzeug, dann habe ich natürlich, wenn man sich das auf der Autobahn überlegt, ne, wenn ich dann durch eine Brücken durchfahre, in den Tunnel reinfahre, relativ schnell Änderung in meinen Lichtverhältnissen, relativ schnell Änderung von meiner Farbtemperatur, weil ich vielleicht im Bild davor die Sonne hatte, die das prägende Weiß war und dann mein künstliches Licht im Tunnel. Und klar habe ich dann dort wieder Algorithmen, Weißabgleich und andere Sachen, die das dann wieder korrigieren. Da muss ich natürlich auch aufpassen, dass die zum Beispiel, wenn es nur eine Brücke ist, nicht zu schnell regeln, irgendwo das Schwingen anfangen. Wenn ich aber in einen Tunnel fahre, dann will ich das natürlich doch haben, dass es relativ schnell auch eine Adaption gibt. Und halt, wenn ich eigentlich ein Kamerasystem mit einem hohen Dynamikumfang habe, dann muss natürlich dafür auch das Setting passen. Aber ich sage mal, die Folge hat ja auch ein wenig so ein Mindset gehabt, dass man jetzt da nicht unbedingt Angst davor haben sollte. Ne? Also klar kann ich natürlich auch so ein Kamerasystem so weit treiben, dass ich es fast als Messequipment nutzen kann. Ne? Also wirklich dieses Tuning, diese Abstimmung von Regelschleifen, vielleicht irgendwelche in Art Dämpfungsglieder und was auch immer für die Regelung sehr optimal machen muss, dann investiere ich natürlich irgendwann sehr viel Zeit. Ich kann natürlich aber auch wirklich sehr schnell für ein gutes Bild sorgen, was dann auch in unterschiedlichen Situationen einfach gefühlt das richtig erlebbare Bild darstellt, ne, ohne gleich dann mit exakten Zielvorgaben zu kommen, ne, sondern das kann man natürlich auch sehr pragmatisch angehen, ne, mit 2, 3 Testcharts im Labor, ne, mit einem Color-Checker-Chart, wie du gesagt hast, vielleicht noch einen Dynamik-Checker, dass ich auch das verifiziere. Dann habe ich schon mal so ein Grundsetup, dann gehe ich in mein Fahrzeug rein, baue mir vielleicht da irgendwo über Tools so eine Art Mischpult in mein System ein, mache da noch ein bisschen Feintuning, ein bisschen Regelung auf die unterschiedlichen Situationen und komme dann relativ schnell wirklich zum guten Ergebnis. Das ist deswegen so der pragmatische Ansatz. Der funktioniert natürlich nicht immer. Also wenn ich dann hohe Ansprüche an Computer Vision habe oder auch an Human Vision, dann muss ich natürlich mehr tun. Aber man kann schon mit wenig Aufwand für akzeptable Ergebnisse sorgen, so nach dem Pareto-Prinzip, ne? Und auch mit wenig Tools und aufwendigen Workflows. Aber was unser Credo ist, man sollte es einfach nicht komplett außen vor lassen.
Genau. Also an der Stelle wollte ich auch genau auf den Punkt hinausgehen, ne? Diese 3 Phasen, die es da gibt, da kann man sich totengineeren, haben wir ja gesagt. Wenn wir jetzt aber als Arbeitsgrundlage, weil das jetzt einfach unser System ist, unser XIF hernimmt, dann ist es ja oft so, Phase 1, ein Bild kommt raus, haben wir in wenigen Tagen. 1, 2 Tage, dann haben wir den Sensor am also wenn das jetzt ein GMSL-Interface ist, FPD-Link-Interface, jetzt mal das als Grundlage, dann haben wir nach 1, 2 Tagen ein Bild raus. Dann geht es in dieses Lab-Tuning, das sind 1, 2 Wochen, dann haben wir quasi so ein Lab-Tuning und dann kann man in den Fahrversuch gehen. Und das ist genau der Punkt, wo viele einfach Angst haben über die Aufwände, weil man sich oft nicht vorstellen kann, was passiert denn da eigentlich? Das ist ein großes schwarzes Loch, da fließt Zeit rein, irgendeine Firma tut irgendwas und am Ende könnte ein schönes Bild rauskommen oder nicht. Und deswegen nehme ich jetzt einfach XIF als Beispiel, weil da unser Tooling außenrum schon so ausschaut. Unsere ISP, wir kennen unsere ISP, wir wissen, was sie macht, wir sind da sehr flexibel. Und dann haben wir Kunden, wie du schon sagst, ne? Es gibt Kunden, die in dem Fahrversuch, die sagen, ja, ich will 2 Fahrversuche machen und dann passt es schon. Dann ist es eine Sache von, ja, je nachdem, wie schnell der Kunde einen Fahrversuch macht, aber kann nach einem Monat abgefrühstückt sein. Wir haben andere Kunden, die sagen, das ist jetzt ein qualitativ sehr hochwertiges System, die fahren mal ein komplettes Jahr damit, weil sie sagen, sie wollen, klar. wollen alle Jahreszeiten mitnehmen, alle Witterungsverhältnisse, Tag und Nacht mitnehmen. Und dann kann es natürlich auch ein Jahr lang werden. Aber es ist immer, und ich denke, das ist so ein bisschen das Credo, immer der Wunsch des Kunden, dem wir da folgen an der Stelle. Und deswegen muss man da eigentlich keine große Angst haben, denn ein, wie du sagst, nach Pareto-Prinzip kann man auch schon nach, sagen wir mal jetzt einfach 3 Wochen, habe ich ein getuntes Bild aus dem Lab, wo nach Color-Checker-Charts das passt und Dynamikumfang passt und so weiter. Es gibt natürlich immer Spezialfälle. Also das will ich jetzt hier gar nicht bestreiten. Es gibt immer Spezialfälle, wo es komplizierter sein kann und so weiter. Aber wenn man mal so einfach gängige Sensoren nimmt und die ISP, die wir kennen, mit unseren Tools, dann kriegen wir das relativ schnell hin. Gut, wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue, dann sehe ich, dass wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen sind. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer der Hinweis, die E-Mail podcast@solectrics.de, da kann man sehr gerne Fragen und Anmerkungen hinschicken. Gerne auch, wenn es irgendwelche Fragen zum IQ-Tuning als solches gibt, würden wir gerne auch auf konkrete Fragen gerne eingehen.
Und ansonsten wünschen wir dann wieder eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und
ciao.